Also ich habe vorher, das ist auch so eine kleine Vorgeschichte, die viele nicht wissen, im Internetradio aufgelegt.
Okay, welche Plattform? Ich habe eine auf der Zunge. Ist es die?
Technobase.
Nein! So. Ehrlich?
Ja, da hieß ich DJ Bassliner. Ich habe hier um die Ecke einen Lieblingsladen, die machen leckere Burger. Ich habe schon mit dem Chef öfters Kontakt gehabt und habe ich auch einmal zu ihm gesagt, wer von euch hat sich eigentlich diese Scheiße einfallen lassen, da Rucola auf den Burger zu hauen? Ich fühle es einfach nicht.
Meckert auch mal deine Verlobte, wenn du sagst, ah,
ich oh ja, Kevin, gab's schon gestern, nicht zu lang. Gestern, da hing schon die Gardinen auf 12 Uhr, kann man sagen.
Da gibt's mal eine kleine Rüge. Moin zu Henkes Corner. Mein heutiger Gast ist... G-Time, Alter.
Moin.
Geil. Wie geht's dir, mein Lieber?
Alles gut, und selbst?
Ja, fantastisch, fantastisch. Du hast uns hier in Empfang genommen.
Ja.
In dein Palazzo. Wir sind hier gerade im Westflügel. So, und ich habe gesagt, ey, Mensch, G-Time, hättest du noch mal Bock? Weil du warst ja schon zu Gast jetzt in der Weihnachtsspezialfolge auf dem Monte-Event.
Ja.
Warum nicht nochmal eine Corner mit G-Time? Und die Leute haben sich auch gewünscht wie Sau. Also, die hatten Bock auf dich. Ja, ja.
Okay.
Die haben gesagt, ey, G-Time muss noch mal rein. Jetzt zum ersten Punkt, weil ich hatte es dir schon angeteasert, wo ich das erste Mal von dir mitbekommen habe, war damals Varo 3 im Team mit Felix.
Oh Gott.
Das ist Oldschool-Shit. Das ist richtig Oldschool-Shit.
Das ist richtiger Oldschool-Shit.
Und da war schon die Rede davon, dass du eigentlich ja nur Streamer bist, so, also eigentlich hauptsächlich Streaming machst. Jetzt muss man ja sagen, viele haben dich wahrscheinlich jetzt erst so ein bisschen auf dem Schirm gekriegt, aber du bist ja schon arschlange dabei. Also ja. Arschlange dabei. So, kannst du, können wir das Jahr beziffern, circa?
Um 2014.
2014, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da waren ein paar von euch noch flüssig. Geiles Flackern in den Augen eures Vaters. So, das ist halt richtig, richtig lange her. Und ich weiß nicht, wann hat Kevin damals angefangen? Platte auch zur selben Zeit, ne?
Boah, ja, also wir hatten auf jeden Fall so beide am Anfang dieselben Zuschauerzahlen, so 50 bis 100 Zuschauer.
Das ist halt insane. Hattest du ihn da schon auf dem Schirm, wo er da bei 100 Zuschauer
war? Also, da gibt es auch eine lustige Story, kann ich nachher mal erzählen.
Ja.
Aber wir waren so am Anfang so ein bisschen wie so Konkurrenten beide.
Boah, das ist krank.
Ja.
Da hatte man wahrscheinlich noch zu Anfangs Twitch-Zeit eher diesen Konkurrenzgedanken, ne? Weil die Plattform war im deutschsprachigen Raum ja noch extrem klein. Ich meine, wen gab es damals? So, Stay, so dich, Kevin.
Ja, so Leute wie Paluten, damals zum Beispiel, es gab von denen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so ein Minecraft-Projekt, Minecraft Galaxy oder so, das haben die
gestreamt. Ja.
Monta hat auch zu der Zeit gestreamt, hatte so seine 2000 Zuschauer.
Das ist halt insane. Ja, muss man auch mal überlegen. Krieger war vielleicht auch schon da.
Ja, aber der hat, glaube ich, nicht so viel gestreamt zu der Zeit.
Ja, das war ja noch zu einer Zeit, wo es kein YouTube-Streaming gab. Sondern es gab nur Twitch als Livestreaming-Plattform.
Als ich angefangen habe, kurz danach wurde auch erst auf Twitch so dieses Partnerprogramm eingeführt. Das gab es noch gar nicht, wo ich angefangen habe.
Das ist halt insane. Warte mal, war das bei dir noch zu Justin TV oder war es da schon Twitch?
Also ich bin den Gamers Time Kanal, den habe ich 2014 im April gemacht und davor war ich noch mit einem anderen Kanal unterwegs und den habe ich noch zu Justin TV gegründet.
So, das muss man nämlich, das ist jetzt richtig Dino-Shit hier, weil... was viele nicht wissen oder vielleicht manche von euch nicht wissen, Twitch war nicht immer Twitch, sondern hieß vorher Justin TV und war auch halt Livestreaming-Plattform für Gaming. So, bis es dann umbenannt wurde. Ich weiß gar nicht, wann Amazon den ganzen Bums aufgekauft hat, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ist dann aber auch irgendwann passiert, müsste glaube ich so 2016, 17
gewesen genau
sein.
So um den
Würde ich so schätzen in dem Dreh. Gerne Fact-Check nochmal, kleine Krame, wann Amazon den Bums gekauft hat, aber um und bei circa da. Aber da muss man ja mal richtig, richtig aufrollen. Du bist eigentlich gelernter Koch.
Genau.
So, bist dann aber irgendwann in Twitch rein. Wann haben sie es gekauft? 25. August
2014.
14 schon?
2014 sogar, krass.
Okay, das ist krank. Das wusste ich nicht. Kaufpreis? Da? $970 Millionen in bar. Ja, da ist ja keiner mit dem Koffer rübergelaufen. Ich glaube, die haben einfach so direkt gezahlt. Ich weiß nicht, wie kauft man so eine Firma? Macht man das in Raten?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Firma in der Summe gekauft. Wenn ich es mal mache, dann werde ich dir auf jeden Fall berichten.
Danke dir, also klarer Rechnung. Also, scheiße, ich habe schon wieder Kleinanschuld, habe wieder eine Firma gekauft. Naja, der ist mal dabei. Nee, aber du bist eigentlich Koch. Wie kam die Idee dazu zu sagen, oder was hat dich dazu inspiriert zu sagen, ey, ich probiere mal Streaming aus?
Also ich habe vorher, das ist auch so eine kleine Vorgeschichte, die viele nicht wissen, im Internetradio aufgelegt. Als DJ.
Okay, welche Plattform? Ich habe eine auf der Zunge. Ist es die?
Technobase.
Nein! So. Ehrlich?
Ja, da hieß ich DJ Bassliner.
Geil. So. War das big? Also war das so richtig?
Wie viele Zuhörer war zu der Primetime dort, wo so 16.000 bis 25.000 Leute zugehört haben.
Das ist krass. Das war riesig genau. zu der Zeit.
Ja, das war richtig groß. Und da habe ich dann halt so meine Moderationserfahrung gesammelt. Und irgendwann hatte ich dann halt nicht mehr so eine Lust da drauf. Mhm. Und ich hatte damals von Technics Plattenspieler, die habe ich verkauft.
Ja.
Und davon habe ich mir einen PC geholt. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, durch StarCraft war das, glaube ich, bin ich so ein bisschen auf Justin TV gestoßen, weil ja. StarCraft war da sehr groß vertreten. Und dann habe ich so meine ersten Versuche gemacht mit dem Stream. Und da hat mir natürlich die Moderation aus dem Radio gut geholfen.
StarCraft ja auch einer der ersten großen E-Sports-Titel.
Ja, damit ist ja auch die Plattform am Anfang erstmal so richtig gewachsen, wegen dem E-Sport.
Insane. Ich hatte damals auf der Cebit in Hannover noch StarCraft gesehen. So, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel, aber ich weiß, da gab es einen Typen, einen Deutscher, der relativ krass war, der hieß einfach Socke.
Ja, so. Der kenne ich.
So, da dachte ich mir so, okay, geil. So, da hatte ich auch von E-Sports. Ich muss auch sagen, ich habe heute von E-Sports immer noch wenig Ahnung.
Mhm.
Ich bin da ein bisschen mehr drin, weil man natürlich aus der Branche so ein paar Leute kennengelernt hat. Aber warst du in dem Thema doll drin? So E-Sports?
Ja, also StarCraft schon sehr, habe ich viel gespielt.
Warst du krass?
Oh, ich würde jetzt sagen, so, es gibt ja so ein Ligensystem, wie man das aus League of Legends kennt.
Aha.
Und da war ich so Low Meat Master. Das, also danach gibt es nur noch Grandmaster, das sind so die Top-Spieler.
Also grundsolide.
Ja, ich würde schon sagen.
Man würde sagen, nicht scheiße.
Nicht schlecht, genau.
Oh, schon gut.
Ja.
Gut bezahlt.
Nee, leider nicht.
Ja, okay. Ja, das, wir reden ja von Anfang E-Sports so.
Mhm.
Und dann bist du aber irgendwann auf Justin TV gestartet, dann ja auf Twitch dementsprechend. War das, ab was für einem Zeitpunkt konntest du sagen, okay, möglicherweise ist die ganze Sache so lukrativ, dass ich da so for living draus machen kann? Also, dass du davon vielleicht.
Das ging bei mir sehr, sehr schnell. Ich habe ja im April angefangen, 2014. Dann habe ich gestreamt und irgendwann kam Zander und Early Boy. Kennt man ja beide.
Ja, Junge.
Die sind in meinen Stream gekommen, weil die Leute gesagt haben, der hört sich an wie Early Boy. Der ist wie Early Boy. Ich war am Anfang in meinen Streams auch viel aufgedrehter und lauter. Und dadurch habe ich Zander kennengelernt.
Ja.
Und der hat mich dann für Craft Attack vorgeschlagen.
Ich versuche gerade so ein bisschen nebenbei nur auf deine Stimme zu hören und ich check, glaube ich, woher der Early-Vergleich kommt.
Ja.
Es ist gar nicht mal so weit weg voneinander. Doch, ich check das.
Ich glaube, heute ist es ein bisschen unterschiedlicher, ja, also mehr. Ne? Aber damals war es schon sehr nah dran, weil wir beide so rumgeschrien haben und alles. Und da bin ich in Craft Attack reingekommen.
Mhm.
In Craft Attack 2.
Boah.
Und da hat das ganze Projekt nochmal so einen richtigen Aufschwung bekommen, weil ich war so der Erste, der reinkam und 8 Stunden jeden Tag gestreamt hat. Damals war es auch so, die Leute sind in meinen Stream gekommen und dann haben die zu mir gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Ja. Wer streamt denn 8 Stunden am Tag? Bist du dumm?
Und heute ist es normal.
Und heute ist das völlig ist normal.
Völlig normal.
Früher war das so, da haben die Leute gesagt, hey, was machst du da? Hast du irgendwelche Hobbys oder so? Ne? Bist du hobbylos? Und dann habe ich den ersten Stream 1000 Zuschauer gehabt, den zweiten Stream 2000, im dritten 3000. Dann hat sich das eingependelt und dann waren auch die Einnahmen so in dem Volumen, dass ich habe dann gar nicht lange überlegt, ich hatte einen sehr lockeren Chef damals gehabt, dem habe ich, also mit dem habe ich so darüber geredet und der meinte so, ey, mach das, mach dich selbstständig, nutz das, wenn es nicht läuft, kommst du wieder, gar kein Problem und ja.
Und dann lief das einfach so weiter.
Ja, genau, dann habe ich das gemacht. Ich würde es niemandem empfehlen, so in dem Sinne, weil es schon sehr riskant war,
ja.
Aber ja, jetzt sitze ich seit 12 Jahren hier und
Ding läuft rund.
Genau.
Aber ey, es gibt doch immer dieses, weil ich hätte mit einem Bert Zehner mich auch unterhalten. Und eigentlich ist doch der Beruf des Kochs relativ, also sehr anspruchsvoll. Man arbeitet ja auch in der Freizeit von anderen Leuten.
Ja, es kommt drauf an, wo du arbeitest. Ich habe damals, das war eine Kantine, Montag bis Freitag, 6 bis 15 Uhr, ganz gechillt.
Ach, aber dann geht das ja.
Ja, genau. Also, aber Kantinenplätze sind halt sehr begehrt, ne, weil die halt gerade von den Arbeitszeiten wirklich entspannt sind. Weihnachten hast du frei, Silvester hast du dann frei, ne? Also, wenn das so Betriebskantinen sind, dann hast du da meistens auch frei, wenn alle anderen frei haben.
Ist das echt so ein Ding unter Köchen, dass man sagt, oh, Kantinenjob wäre schon gut?
Boah, ich gehe schon, also es kommt immer drauf an, in welche Richtung man gehen will. Ich habe am Anfang auch so hotelmäßig viel gemacht, auf Frühstücksservice und alles. Ja. Aber das war dann irgendwann von den Arbeitszeiten her wirklich, dass ich gesagt habe, boah, da habe ich, also langfristig habe ich da gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich mich auf so Kantinenplätze beworben. Und die sind schon für Leute, die jetzt eine Familie haben oder so, dann kommt das denen mehr entgegen und die bewerben sich dann auch viel auf solche Plätze.
Aber ist dann auch diese Stimmung auch in diesen Kantinenküchen so, dass so wie man es kennt aus diesen Klischee-Serien und Filmen, dass das rumgeschrien wird oder wird zusammengefallen?
Ja, also bei uns wurde schon so rumgeschrien, aber eher so alles immer so auf Humorart. Man hat viel Witze gemacht und so. Also vom vom Vibe her würde ich schon sagen, in der Kantine ist alles ein bisschen angenehmer gewesen, weil du hast halt einfach feste Arbeitszeiten, kein Struggle, wenn du jetzt so in einer richtigen Hotelküche arbeitest, wo du wirklich jedes Gericht muss Performance ohne Ende haben, damit das so perfekt wie möglich beim Gast rausgeht, da ist dann schon eher so, da herrscht dann schon so Strom in der Stimmung.
Okay, check, aber war das in der, wurde es, als du fertig ausgebildet warst, angenehmer oder war es immer auf dem gleichen Pegel? Also, ich höre ja immer so diese ganzen Geschichten auch von dem Bernd Zehner, wie er so seine Ausbildung gemacht hat. Und der erzählt immer so davon, so, ja, da wurde man zusammengefaltet und die Azubis mussten immer den ganzen Scheiß machen so und Drecksarbeit, aber da muss man durch, das ist halt die normale Schule so als Koch. Ja. War das bei dir auch so?
Oh, es ging eigentlich. Also ich habe meine Ausbildung in der Bayer Gastronomie gemacht. Mhm. Kennt ja
jeder
Bayer,
klar,
ne?
Natürlich.
Und da war das Gute, ich hatte so eine Ausbildung, wo ich halt durch ganz viele Betriebe gewechselt bin, weil die haben ja nicht nur irgendwie Betriebskantinen, davon auch ganz viele, aber die haben ja auch Hotel, Restaurant und alles. Und da kam es immer drauf an, wo man war und vor allen Dingen, ich sag mal, ob du dich halt auch mit dir das machen lassen hast, ne? Die Leute haben schon gecheckt, so, okay, der hat was auf dem Kasten, der will das auch lernen, der hat da Bock drauf und dann haben die auch schon geguckt, dass sie dir viel beibringen und dann gab's natürlich Leute, die hatten so eine Haltung, wo du das Gefühl hast, so, der hat gar keinen Bock auf diese Ausbildung und dann mussten die dementsprechend dann solche Arbeiten erledigen.
Aber die wurden dann entsprechend auch richtig rangenommen.
Ja, genau.
Boah, scheiße, ey, richtig kacke. Aber bei dir war es eigentlich immer, dass du Bock hast an dem Kochding.
Ja.
Würdest du, wenn jetzt die ganze Streaming-Sache aus irgendeinem Grund nicht mehr wäre, so, sagen wir mal, buff, klapp, so, Twitch ist weg, so. Die Plattform ist auf einmal gelöscht von heute auf morgen. Wäre das für dich fein zu sagen, ja, ich gehe wieder in das Kochding zurück? Oder könntest du dir vorstellen, auch einfach so nur Koch-Creator zu sein? Weil du hast doch dein Content so ein bisschen umgestellt.
Ja, genau, ich habe den so ein bisschen umgerichtet. Das ist auch eine sehr gute Frage, weil bis vor, ich sag jetzt mal, 4-5 Monaten, wo das jetzt bei mir so richtig hochging, war ich auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nur ein Jahr, wenn das so weiterläuft in dem Volumen, dann überlege ich wieder irgendwie zu wechseln, weil ich muss ja auch ein bisschen für mein Alter vorsorgen.
Ja.
Und da war dann schon die Überlegung, dass ich dann vielleicht mich eher selbstständig mache. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo angestellt arbeiten würde direkt. Ich glaube, ich hätte dann eher versucht, so in der Selbstständigkeit was zu machen.
Also quasi einen eigenen Laden oder?
Ja, so eher so Foodtruck-mäßig oder einen Online-Handel, irgendwie sowas.
Voll
in die
geil.
Richtung. Genau.
Foodtruck. Was hättest du da angeboten?
Jetzt Foodtruck.
Mhm.
Also da wäre ich, glaube ich, so in die Richtung irgendwie Burger gegangen oder so, was man halt richtig gut so an Betrieben verkaufen kann. Und Online-Handel war ich am überlegen, so Sachen aus dem Glas, Gulasch aus dem Glas oder Bolognese, irgendwie sowas in die Richtung, ne? Dass die Leute so eingewecktes Essen sich kaufen können.
Ja, das ist aber geil.
Ja.
Das schockt, das finde ich gut. Weil dann hast du was richtig so Qualitatives für zu Hause.
Genau.
Aber da muss man natürlich auch die Zielgruppe für finden, die halt das bereit ist auszugeben und nicht irgendwelche Tütenmischungen dazu zurechtrührt, so wie ich das leider mache, so, sondern dass du richtig so das Geld in die Hand nimmst und sagst so, ey, ich hole mir jetzt einen ordentlichen Bottich von Kevin G. Time, so, der mir richtig schön was zurechtgekocht hat.
Ja.
Das ist eigentlich geil. So, eigentlich ist es geil. Könntest du dir doch mal so Projekte diesbezüglich vorstellen, dass du so richtig, keine Ahnung, du kochst mit dem und dem Creator oder machst mit dem sein Lieblingsgericht, also dass du noch mehr in diese Food-Ecke reingehst, weil in diesem Live-Sektor gibt's das ja relativ wenig.
Ja, ich habe ja jetzt vor kurzem, war ich ja in Köln unterwegs und habe so Restaurants getestet im Livestream und ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, auch mich mit Leuten zu connecten, finde ich einfach super geil, Essen verbindet, ist eine richtig schöne Sache und da will ich auf jeden Fall in die Richtung mehr machen.
Aber diese Situation, dass du sagtest, vielleicht überlege ich nochmal selber was aufzumachen, ist es aus dem heraus, weil es nicht so gut lief mehr mit dem Twitch-Ding und dass du dann gesagt hast, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, auch mit der Sicherheit, weil du gerade sagtest, so für Alter vorsorgen etc. Mhm. Und dann ist es jetzt aber halt so passiert, wie es passiert ist und auf einmal geht es bei dir radikal wieder ab.
Ja.
So, wie ist da so, jetzt weiß ich nicht, wie ich die Grundfrage stellen wollte, aber wie ist so der Prozess dahin gewesen? Also was ging da auch in dir ab? Wie ist es gerade bei dir?
Boah, also das ist jetzt echt schwer zu beantworten. Also ich war ja wirklich, muss ich sagen, da an einem absoluten Tiefpunkt so mit meinem Twitch-Kanal und dann ging das ja los mit Craft Attack und davor habe ich ja die Umstellung gemacht. Ich hatte ja auch noch die Sache, dass ich extremes Übergewicht eine Zeit lang hatte. Ich war bei 190 Kilo. Yeah. Jetzt bin ich bei 128.
Sauber.
Und ich habe dann im August 2024 war das, habe ich zu meinem Stream gesagt, passt auf, ich muss auf jeden Fall bei mir ein bisschen was ändern, auch alleine wegen Gewicht, weil das ungesund ist.
Yeah.
Und habe gesagt, ich mache jetzt erstmal die Facecam aus und will in Ruhe abnehmen. Die habe ich dann auch ausgehabt, ich glaube so 8 Monate. Dann habe ich die wieder angemacht und hatte da schon so roundabout 50 Kilo runter.
Das ist heftig.
Das war so das Erste, wo ich dann so einen richtigen Schub bekommen habe,
ja,
wo ich gesehen habe, okay, ich muss irgendwie vielleicht an meinem Content was ändern, weil mein Content vorher war so ausgerichtet auf, ich mache Gaming und will die Leute unterhalten, so was eigentlich fast jeder macht auf Twitch.
Mhm.
So, das kann jeder. Und irgendwann, dafür habe ich halt einfach jetzt fast 12 Jahre gebraucht, dass ich erstmal so ein bisschen den Weg zu mir selbst gefunden habe und mir überlegt habe, was sind eigentlich meine Stärken? Womit kann ich die Zuschauerschaft bereichern und so ein bisschen aus der Masse hervorstechen? Und dann war das erste Ding so, dass ich mit diesem Diät, mit diesem Diät-Journey gemerkt habe, so okay, es gibt Leute, die fühlen sehr Fitness, das spricht ja eine breite Masse an und ich kann da vielleicht kein Wissen vermitteln, weil ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich irgendwie so Fitness Creator bin, aber ich habe mir gedacht, so ich kann andere Leute mit dem, was ich mache, motivieren.
Ja.
Und dann habe ich angefangen im Stream so Sportspiele zu zocken, also habe Gaming und Sport verbunden, was sehr viele Leute feiern.
Mhm.
Das kam richtig gut an und dann hat eins zum anderen geführt. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache jetzt noch Koch-Content, da kann ich Wissen vermitteln, da habe ich Ahnung von und habe dann angefangen, das zu machen und habe dann auch zu meiner Verlobten gesagt, pass auf, ich teste das jetzt ein Jahr mit einem radikalen Content-Switch. Ich mache jetzt nicht mehr nur noch Gaming, das wird immer Teil von mir sein, aber ich will jetzt auch Sachen machen, die Leute ansprechen, die so nicht so typisch sind. Ne?
Ja.
Und dann habe ich damit angefangen und dann kam so vor Craft Attack, jetzt bevor die neue Staffel gestartet ist, kam so der erste Schwung, da habe ich auch so ein Update-Video gemacht, das ist auf YouTube ziemlich viral gegangen. Und dann bin ich in Craft Attack gekommen und dann habe ich natürlich Eli und so kennengelernt und die haben das Ganze dann noch mehr angefacht und jetzt, das nimmt gar kein Ende mehr.
Ich finde den interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast, war dieses so, ja, es ist schwer als übergewichtige Person Fitness-Creator zu sein, aber ich finde gerade solche Leute, die nochmal diesen Prozess aktiv selber durchgehen, während sie Content darüber machen, nochmal viel interessanter und vielleicht auch nochmal viel motivierender für Leute da draußen, das ganze Ding mitzugehen. Weil ich finde, wenn so ein Typ mit Sixpack da so sitzt und sagt, ja hier, das könnt ihr machen, klar, der ist natürlich so das Nachherbild von Weight Watchers gefühlt, aber ich finde es doch irgendwie ein bisschen geiler, wenn du wirklich eine Person hast, pass auf, ich bin gerade in diesem Diät-Abnehmen-Prozess und ich mache das so und so und das sind gerade meine Fortschritte und man begleitet diese Person dabei. Das macht ja nochmal ein viel krasses Community-Building drumherum.
Ja, ist für die Leute auch viel greifbarer, sage ich mal.
Total,
ne?
Total.
Wenn die sehen, ey, da ist einer, also die Leute kannten mich ja auch eigentlich so als den schwer Übergewichtigen und dann habe ich jetzt 60 Kilo abgenommen, ich kriege jeden Tag so viele Nachrichten, wo die Leute sagen, ey Kevin, ich habe das und das von dir gesehen, ich habe gesehen, wie du im Stream Sport gemacht hast, du motivierst mich auch mal was zu tun. Ich habe den Leuten auch erzählt, wie ich angefangen habe, ne? Weil bei mir war das Problem halt, ich habe einfach zu viel gegessen, musste mir erstmal angewöhnen, halt ein normales Essverhalten wieder zu bekommen. Und was zum Beispiel viele Leute machen, ist, sie setzen sich so als Ziel, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Habe ich zu ihnen gesagt, das ist völliger Schwachsinn, wenn du so übergewichtig bist, weil du kannst ja nicht von heute auf morgen deine ganze Lebenseinstellung umändern. Das ist ein Prozess, der entsteht mit der Zeit. Und da habe ich mit so kleineren Zielen angefangen. Jeden Tag 2000 Schritte gehen. Irgendwann habe ich das dann auf 3000 gesteigert, dann auf 4000, also immer höher. Und das sind Ziele, die kannst du schnell erreichen und die motivieren dich, immer weitere Ziele zu erreichen.
Fiel dir das schwer?
Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also ich hatte zum Beispiel vom langen Sitzen immer Knieschmerzen, Schulterschmerzen, dann sind wir rausgegangen. Da muss ich auch nochmal ganz dicke Props an meine Verlobte geben, die mich wirklich sehr motiviert hat, weil am Anfang hat mir der Rücken wehgetan. Da habe ich mir schon gedacht, so warum mache ich den ganzen Müll eigentlich? Aber da kommt immer wieder dieses, ja, du machst das, weil es dir selbst halt auf Dauer gut tut. Ne? Und nach 2-3 Monaten kam dann auch so die Umstellung, die Knieschmerzen waren komplett weg, Schulter, der Rücken war in Ordnung. Ich habe auch so an meiner Haltung gemerkt, ich gehe viel gerader und alles. Also das hat sich sehr schnell schon positiv ausgewirkt, die Bewegung.
Ja, so geil.
Ja.
Aber wie kam das bei dir überhaupt zu diesem Punkt, dass du, wie du sagtest, ja bei 190 Kilo warst, so, was ja schon viel ist, war das bei dir schon von Kindheit auf, dass du immer so ein bisschen diesen Hang dazu hattest oder kam das einfach so später?
Nee, also tatsächlich als Kind war ich sogar sehr sportlich.
Ach, ehrlich?
Ja, das ging bei mir so, boah, Ich bin ja hier nach Gelsenkirchen gezogen und habe dann hier angefangen zu arbeiten und habe dann, sag ich mal, in anderen Betrieben nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und da ging das dann los, dass ich dann so ein bisschen Gewicht angesetzt habe und das immer mehr und mehr wurde. Und der entscheidende Faktor, dass ich das ändern wollte, waren halt so Sachen wie die Schmerzen, die dann entstanden sind. Weil ich habe mir gedacht, so ey, das kann doch nicht sein, dass ich vom Sitzen Knieschmerzen kriege. Das ist ja nicht gesund, ne?
Ja.
Und dann Trimax zum Beispiel, den ich ja auch sehr gut kenne, der hat mich immer öfter gefragt, so ey, Kevin, hast du mal Bock? Wir machen hier ein Event, da ein Event. Und da bin ich halt nie hingegangen, weil ich mich auch ein bisschen geschämt habe. Ja. Und mir gedacht habe, so ey, mit 190 Kilo kann ich da gar nicht mithalten. Und dann kam bei mir der Punkt so, dass ich mir halt gedacht habe, so ey, ich möchte auch gerne mal mehr IRL-Content im Stream machen. Und das geht so nicht. Ich muss was ändern. Und dadurch hat sich das dann alles so entwickelt, dass ich dann immer weiter abgenommen habe.
Wie lange bist du quasi jetzt mit diesem Gewicht so rumgelaufen? Also wie lange warst du so auf dem Niveau?
Auf 190 Kilo, boah. Ich muss sagen, ich habe mich in der Zeit, wo ich so schwer war, jetzt nicht immer gewogen, aber eigentlich seit ich angefangen habe zu streamen, seit 2014 war ich übergewichtig. Boah, das ist
eine lange Zeit, ey.
Ja, ja.
Das ist eine lange Zeit. Vor allem dann bist du ja, ich glaube, umso, ich weiß nicht, wie es ist, musst du dann nochmal sagen, aber umso länger du ja in diesem Zustand so drin bist oder diesem Trott so drin bist, umso schwerer fällt es einem ja automatisch da irgendwie so auszubrechen.
Genau, das ist auch das, wo ich den Leuten immer wieder versuche, die Motivation zu geben, weil du fängst an, irgendwann vegetierst du so richtig vor dich hin, du sitzt nur rum, du versuchst wirklich jede Tätigkeit, wo du dich irgendwie körperlich betätigen musst, zu skippen. Wenn es zum Beispiel um Einkaufen ging, habe ich dann zu meiner Verlobten gesagt, so ey, ich kann heute nicht, ich habe einen wichtigen Termin oder so, kannst du das machen? Du versuchst halt alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, zu skippen und spätestens, wenn man so denkt, sollte man auf jeden Fall anfangen, was zu ändern, weil das ist halt dann wirklich schon sehr gefährlich.
Krass, aber das, ich meine, das ist ja auch nicht nur mit dem so selber wohlfühlen, auch was so das Aussehen angeht, sondern, weil du ja sagtest, so ja, du hast dich so ein bisschen geschämt auch, sondern auch halt einfach diese ganzen gesundheitlichen Faktoren dazu, ne?
Ja, auch psychisch. Du, also ich hab.
Eben.
Ich hab
das
zum Beispiel,
alles.
Ich hab auf Twitch auch eine Phase gehabt, das sagen auch viele Zuschauer, wo ich sehr toxisch war. Mhm. Wo ich sofort gereizt reagiert habe, weil ich einfach. Ich hatte gar nicht mehr diesen Ausgleich. Also mein Leben bestand wirklich nur aus: ich stehe auf, esse, streame, geh schlafen, stehe auf, esse, streame, geh schlafen. Also ich hab ja auch so. Kennt man jetzt auf Twitch sehr verbreitet, Sabatons, Open-End-Livestreams. Das habe ich zum Beispiel fast jedes Jahr gemacht. Jetzt letztes Jahr habe ich so meinen letzten gehabt, den habe ich abgeschlossen. Da habe ich ein Jahr lang fast gestreamt. Boah. Und danach habe ich mir dann auch gedacht, so das mache ich auf gar keinen Fall mehr. Das ist einfach, das ist so ungesund.
Ja.
Und dass du, also jetzt ist es so, dass ich mittlerweile jeden Morgen teilweise 10.000 Schritte zusammen mit meiner Verlobten spazieren gehe.
Geil.
Und das ist so für mich auch so dieser Ausgleich, weil wenn du den ganzen Tag am Stream bist, du hast dann halt Leute, die dich mit Fragen zuwerfen und allem und du brauchst halt auch so ein bisschen diesen Ruhepol, wo du sagst, jetzt nehme ich mal die Zeit und beim Spazieren ist das halt so, dass ich dann anfange, so auch ein bisschen über meine eigenen Sachen nachzudenken. Mhm. Was möchte ich machen heute oder wie gehe ich damit um? Da nimmt man sich einfach mal Zeit für sich selber und das ist halt ein super guter Ausgleich.
Sicherlich, sicherlich. Wie betrachtest du als jemand, der die Szene schon so lange begleitet, diesen Prozess? Weil wir hatten ja von Anfang schon geredet, ey, du warst so einer der Ersten, die so bekloppt waren und gesagt haben, komm, 8 Stunden abfeuern.
Mhm.
So, aber jetzt ist es ja so Normalität geworden. Siehst du das als gefährliche Dynamik, dass man sagt so, ja, du reichst eigentlich fast gar nichts mehr, wenn du nicht lange streamst?
Boah, also früher hätte ich das gesagt, jetzt sage ich mittlerweile eher, ich glaube, es ist besser, wenn man eine Streamzeit findet, die zu einem passt, wo man sagt, ich schaffe auch in dieser Spanne zu unterhalten, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt 8 Stunden jeden Tag streamst, aber nur 2 davon unterhaltsam sind. Sieht man ja auch an großen Leuten, für mich jetzt ein Riesenvorbild, KSO, kennst du KSO?
Ja, ja klar, KSO ist mega.
Ja, der macht ja auch immer, der macht jeden Tag, ich glaube es sind immer genau 4 Stunden, länger streamt der nicht. Und das sieht man ja bei allen größeren Streamern so, dass sie so ihre festen Zeiten haben. Wenn du jetzt so ein Projekt hast, was anläuft, dann kannst du auch mal 8 oder 10, 12 Stunden runterreißen, ist super unterhaltsam.
Oder WoW gerade.
Genau.
Also ich habe ja auch eine Zeit lang, also wirklich über eine Großteil meiner Online-Creator-Zeit gestreamt und da war Kevin damals, so, also hier Paul Platte Kevin, war ja so einer meiner großen Einstiegspunkte, so über den bin ich in das ganze Game so reingeraten und der hatte bei mir auch ab einem gewissen Punkt gesagt, weil es bei mir auch dann auf dem Scheideweg war, okay, Vollzeit reinkommitten, ja, aber wie? Und da hat er zu mir damals den Satz gesagt, du musst es so ernst nehmen, als wenn es ein Job wäre.
Ja.
So, oder weil es ja faktisch ein Job ist. So, und dann musst du auch richtig reinkommitten und dann deine 8 Stunden machen. So, und das war halt noch diese alte,
ja.
Kevin kommt ja auch aus der Zeit, dass man so sagt, so ballern, einfach ballern.
Ja, ja.
So, da habe ich angefangen, 8 Stunden zu streamen, so durchzufeuern, aber habe dann bei mir auch gemerkt, ey, ich bin da gar nicht vielleicht unbedingt der Typ für, aber dieser Prozess dahin hat so lange gedauert zu checken, ich weiß gar nicht überhaupt, ob ich überhaupt hauptsächlich Twitch machen will.
Ja.
Jetzt zu Sauerkraut, wo das hier so richtig wieder losging mit WoW und allem drum und dran, habe ich natürlich vollkommen abgefeuert. So, und da waren wir alle so, keine Ahnung, 12, 13 Stunden am Start. Das hat auch Bock gemacht.
Ja.
So, da habe ich wieder den Spaß dran gefunden, so auf dieses lange Streams machen. Aber wenn man dann auch rund um die Uhr irgendwie was zu tun hat und Bock hat.
Du hast dann auch ein Projekt, du kannst dich mit Leuten connecten, dann fällt das auch leicht.
Voll.
Aber die Phasen dazwischen, wenn du jetzt kein Projekt hast und selber dein Content auf Twitch durchziehen musst. Das finde ich ist das Schwierige. Und
das
da muss man wirklich,
schwer.
Da muss man dann wirklich so für sich die Mitte finden, wo man sagt, das ist in Ordnung und ja, das hat jetzt bei mir so seit der Content-Umstellung sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen hast du ja dann auch einfach, ne, ich mache Sport im Stream, ich mache Koch-Livestreams, die decken dann schon sehr viel Zeit ab teilweise.
Voll, voll, voll. Gerade so Kochprozess dauert irgendwie lange. Wenn du jetzt, heute, ich sag mal, sagen wir mal, wir ziehen dir jetzt einfach nochmal 12 Lebensjahre ab und du bist wieder jung, knackig, voll im Saft und sagst dir jetzt, oh, ich hätte Bock auf Twitch. Wie würdest du das ganze Ding angehen?
Boah. Ich glaube, ich würde jetzt nicht nur Minecraft machen, so wie damals, weil da ist das beste Beispiel. Ich habe ja zusammen mit Kevin eine Zeit lang, so waren wir parallel auf Twitch am Laufen und bei mir war das Ding, ich bin halt in Craft Attack gewesen und hab dann damals so immer zu Craft Attack so meine Schübe gehabt. Hab gedacht so, ja okay, das ist so ein Selbstläufer, das wird schon anlaufen, ne?
Ja.
Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, so ey, okay, die Leute, die gucken erst in erster Linie wegen diesem Projekt, ne? Und Kevin ist ja in eine ganz andere Richtung gegangen, hat ja irgendwann Counter-Strike und alles gemacht. Mehr den Fokus darauf gelegt, Unterhaltung zu machen, wirklich Unterhaltung zu machen. Und das würde ich bei mir auch ändern, dass ich mehr so in diese Richtung gehe, mehr Variety zu machen und wirklich eine Zuschauerschaft aufzubauen, die in erster Linie wegen der Person da ist und nicht wegen einem bestimmten Projekt.
Ich glaube, das ist das, was bei Kevin auch immer so der Punkt war, weswegen er jetzt da steht, wo er steht. Das war immer dieses,
ja,
dieser amerikanische Variety-Stil.
Mhm.
Der hat das irgendwie gefühlt ja so, wenn man das so analytisch betonen will, so nach Deutschland gebracht.
Ja.
Bei Kevin weiß ich ja, so aus erster Hand, für den waren ja die Vorbilder immer die Amis. So,
ja.
Es gab ja auch jetzt nicht wahnsinnig viele Vorbilder dafür. Also ihr wollt ja so die Generation als Streamer, die total Pioniersarbeit geleistet haben. Diese ganzen Dinge, aber dieses, man hat so das Gefühl gehabt, im deutschen Raum, so aus der Let's Play-Szene heraus, okay, wir zocken ein Spiel und grinden das einfach durch. Ich hatte das Gefühl,
ja,
das war so die deutsche Mentalität.
Ja.
So aus dem Let's Play-Background heraus, wie ein Gronkh Sachen angegangen ist und so, aber das ist ja das, wie es für YouTube funktioniert hat.
Ja.
So, und jetzt haben wir aber so dieses Variety-Ding, wo schon diese Wave unterwegs war, weil die uns ja immer 2 Jahre voraus sind. PewDiePie, Cutted Gameplay, so, und immer verschiedene Spiele und breit aufstellen. Und das ist Kevin wahrscheinlich einfach so früh angegangen. Und damit hat er, glaube ich, viel so für die Szene so aufbereitet, dass man sagt, okay, er ist einer der Streamer, an dem man sich auf jeden Fall irgendwie orientiert.
Ja.
Das war ja auch immer Unterhaltung.
So. Ja.
Das finde ich irgendwie spannend, so, wenn man sich die ganze Szene mal so betrachtet und so beobachtet, wie das so anlief. Wie lange, also nochmal die Frage, weil ich konnte es jetzt nicht so genau rausdingsen, wie lange hat es jetzt für dich gedauert, so Upstream-Start zu, okay, ja, ich kann davon leben?
April 2014 und dann im Dezember, so ein halbes Jahr. Das ging sehr schnell.
Das ist ultra schnell.
Ja, ja, wie gesagt, Craft Attack war da so der Startmotor.
Was waren damals die Ansprüche für dieses Partnerprogramm für Twitch?
Boah.
Das war noch viel strenger damals.
Ja,
ne?
Ich glaube, du musstest irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 100 Zuschauer oder so. Also du musstest, ich glaube, es gab gar nicht mal so richtig so Zahlen, die du erfüllen musstest, sondern du hast dich einfach drauf beworben. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, damals war der Partnermanager Simon.
Ja, yeah, ja, yeah. Damals Simon Koschel,
genau.
Jetzt Ola.
Ja, ja, genau. Und bei mir war die Sache, ich habe ja, das wissen viele gar nicht, ursprünglich den Kanal Gamers Time mit 3 Leuten gestartet.
Ach, echt?
Ja, genau, ganz am Anfang, aber das war nur ganz kurz so, die waren vielleicht einen Monat mit am Start. Und davon hat einer FIFA gestreamt und der hat irgendwie immer gebottet. Und da hatte ich echt Probleme am Anfang. Und da wollten die mich nicht ins Partnerprogramm reinnehmen bei Twitch.
Aber haben sie es auch nicht gebannt oder irgendwie?
Doch, mir wurden Follower abgezogen. Ich weiß nicht, die haben meinen Kanal irgendwie zurückgesetzt, so um 2000 Follower. Und dadurch bin ich am Anfang gar nicht erst ins Partnerprogramm gekommen, weil die gesagt haben so, ey, das ist nicht vertrauenswürdig mit dir. Und ich hab dann, also Simon hat dann damals auch gesagt so, du wirst hier niemals eine Partnerschaft kriegen bei Twitch.
Boah.
Aber ich hab dann einfach weiter gestreamt.
Ja.
Hab dann einfach weiter mein Ding gemacht. Und da gehen natürlich dicke Props an Zander raus. Der hat mich dann damals in Craft Attack geholt und der hat sich dann richtig eingesetzt. Der hat dann gesagt so, ey, ich habe mit Kevin jetzt viel zu tun gehabt. Der ist eine richtig coole Socke. Der wird sowas auf gar keinen Fall machen und so. Und dann irgendwann in Craft Attack war das, bin ich morgens in meine E-Mails gegangen und dann war da eine E-Mail von Simon. Dann stand da drin, wir würden dich gern zum Partnerprogramm einladen, Kevin.
Weil da wurde man auch eingeladen.
Ja, da habe ich mich auch richtig gefreut. Das ist einer der schönsten Momente, die ich so auf Twitch hatte. Weil ich habe halt einfach mit dem Gedanken gestreamt, so, ich werde hier niemals Partner werden.
Hattest du dich damals schon gezeigt im Internet?
Nein, das ist im 30-Tage-Stream passiert.
War das damals mit Simon?
Ja, genau. Also Nilo hat da auch Vlogs gemacht und da war ein Türrahmen in dem Haus, der so gespiegelt hat, oder ich glaube, es war sogar der Kühlschrank.
Oh mein Gott,
und in dem Kühlschrank habe ich mich gespiegelt und da haben dann Leute Screenshots von gemacht und das dadurch wurde ich dann erkannt. Ja, dann hieß das G-Time und dann habe ich mich da gezeigt.
Bist du zufrieden im Nachhinein oder bist du fein damit, dass es so gekommen ist, oder wärst du eigentlich lieber so anonym geblieben?
Also ich hatte sowieso geplant, irgendwann mich zu zeigen, weil ich schon da gewusst habe, so mit Facecam ist einfach mehr möglich, als wenn man mich nicht sieht. Allein wenn du jetzt zum Beispiel ein Horrorspiel spielst oder so, dann können die Leute dich ja sehen, ja, deine Live-Reaktion. Und das hat schon geplant, aber dann ist es halt so gekommen. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt kannst du auch einfach die Katze aus dem Sack lassen.
Ja, check ich. Bist du fein damit, wie es gerade so ist, auch gerade mit der Aufmerksamkeit, die so um deine Person passiert? Weil du hattest mir ja schon beim Winter-Event gesagt, dass du eigentlich eher so ein schüchterner Typ bist und dass für dich eher ungewöhnlich war, jetzt beispielsweise bei dem Finale von der
Icon League.
Genau. Da so vor so einem riesigen, vor so einer riesigen Eventhalle zu stehen, die proppe voll ist, so, und die Leute feiern dich und wahrscheinlich so erkennen dich auch jetzt mehr Leute nochmal dadurch, dass du bei dieser, ich sag mal, verhältnismäßig neuen Streamer-Generation nochmal so mit aufgenommen wurdest. Ist es für dich schwierig, das zu einzusortieren, oder bist du gerade so voll fein damit? Also ist das okay?
Also ich bin super fein damit. Ich versuche auch mehr aus mir rauszukommen, weil das auch viele Leute gesagt haben, so, ey, bist ein lieber Kerl, du musst dich gar nicht so verstecken.
Ja.
Ist natürlich immer schwer, wenn ich jetzt so ganz fremde Leute treffe, da würde ich schon sagen, da bin ich immer sehr zurückhaltend. Ich habe aber auch immer so den Gedanken, so, ja, vielleicht wirkt das dann irgendwie so ein bisschen arrogant, wenn ich nicht mit denen rede, weil, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwie denken die Leute so, ey, der hat gar keinen Bock mit mir zu reden. Und
ja,
dann
nee, aber ich glaube, das ist, glaube ich, nicht bei dir. Also den Eindruck habe ich nicht. So, ich glaube, man erkennt schon so an der Mimik und an der Körperhaltung, das ist eher so, ja, du willst jetzt nicht irgendwie stören oder irgendwie nerven oder sowas. Und ich glaube, das erkennen die Leute schon. Ich glaube, das ist fein. So, aber ich könnte immer so, ich weiß nicht, wann sind wir uns das erste Mal begegnet? Ich weiß das gar nicht.
Boah,
das war nicht auf dem Monty. Wir haben uns safe vorher schon mal irgendwo gesehen, oder?
Boah, da müsste ich jetzt überlegen, ey. Ich glaube, so Real-Life-mäßig haben wir uns wirklich das erste Mal so richtig auf dem Monty-Event gesprochen, ja.
Ich hätte schwören können, wir haben uns vorher schon mal gesehen, irgendwie. Nicht mal Gamescom oder sowas?
Also mir fällt auch nichts ein.
Also ich weiß, dass wir das erste Mal so ein bisschen miteinander zu tun hatten, zu der Zeit, wo ich das erste Mal Craft Attack reinkam. Ich glaube, es war Craft Attack 7 oder so.
Ja, ich glaube so um den
Da Weg. War so das erste Mal. Aber wir hatten ja nie viel irgendwie miteinander am Hut. Aber da haben wir, glaube ich, das erste Mal so voneinander mitbekommen. Ah, war das echt Monty-Event das erste Mal?
Ich glaube, da haben wir uns so richtig das erste Mal in Real Life getroffen.
Das finde ich verrückt. Man muss ja überlegen, so, keine Ahnung, wann kam ich in Craft Attack rein? 2019 oder so? Ich glaube, Craft Attack 7 war 2019 oder 18, irgendwie so in dem Dreh. So, und da hat man sich ja schon mäßig auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir das erste Mal Ende 2025 gesehen, ist crazy.
Ja.
Das ist halt verrückt, wie so parallel halt die ganze Szene so läuft, aber wie unterschiedlich die Bubbles halt teilweise sind.
Ja.
Weil Zander kenne ich auch schon ultra lange.
Ja.
Zander war auch einer meiner ersten Anlaufpunkte, und zwar durch damals Kevin auf der Gamescom, ich glaube 2018 oder so. Ich glaube
ja.
So ultra lange her. Damals gab es noch Jeff, gab es noch mit dem waren wir da unterwegs. Also das war, wo wir da irgendwie kollektiv alle in irgendeiner Shisha-Bar waren, noch mit Monto und so, aber der saß hinten die ganze Zeit im Automat, hat da rumgedrückt.
Ja.
Völlig geil, völlig geile Zeit. Wie ist da, bist du jetzt, ich sag mal so, in diesen Zeiten, wo du dich wohlgefühlt hast, auch gar nicht so auf Gamescom und sowas gegangen oder warst du da?
Doch, ich war ab und zu mal auf der Gamescom, aber meistens immer nur so ein, zwei Tage.
Wie ist dein Gefühl so zu Gamescom? Würdest du da noch hingehen, wenn du jetzt kein Content Creator wärst? Weil ich habe so das Gefühl, so ich würde, also wenn ich nicht Content Creator wäre und arbeiten würde, das würde ich, glaube ich, nicht mehr auf die Gamescom gehen.
Also dadurch, dass ich ja als Creator da immer hingegangen bin und mitkriege, wie da so die Schlangen bei den Spielen sind, würde mich das eher dann...
Oder? Ja.
Das ist einfach zu... Also, wenn ich da so sehe, du hast dann so ein bekanntes Spiel, was rauskommt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, Diablo Neues von Blizzard.
Ja.
Dann hast du da jeden Tag 8-9 Stunden Warteschlange und dann stehst du da fast den ganzen Tag nur an, um ein Spiel spielen zu können. Das wäre mir zu lange, da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich denke mir halt, ja, Gamescom ist halt nur... Das ist ein richtig arroganter Tag, aber ich feuer den jetzt einfach ab. Gamescom ist nur geil, wenn du diese Creator-Privilegien hast.
Wenn du sagen kannst, wenn du da überall reinkommst, direkt testen kannst und so. Ja.
Fragst du beim Management, ey, kannst du mal klären, dass wir ein neues Spiel, check mal kurz hier. Da würde ich nur am Pressetag hin, da ein bisschen daddeln. Ansonsten so als Casual-Besucher ohne Creator-Background, ich sag ehrlich, würde ich mir nicht antun.
Ja.
So.
Können die Leute ja mal schreiben, wie wenn die da
safe
selber waren.
Schreibt das gerne mal drunter, die da waren auf der Gamescom, würdet ihr selbst noch zur Gamescom gehen oder auf solche so Gaming-Messen? Weil es ist ja mal interessant zu hören, wie die Perspektive einfach mal ist.
Ja.
Weil ich meine, klar, wir sind da so, also ich arbeite da, so mache dann irgendwelche Moderations- oder Bühnenjobs oder sowas, auch jetzt im Kontext mit Funk und der ARD-Bühne, die wir da jedes Jahr haben. So, du wirst da auch dein Kram zu tun haben, so dass du irgendwelche Termine hast.
Ja.
So, das ist ja, für uns ist das normal und wir kennen es nicht anders. Plus, das Geile, was das für mich eigentlich noch viel größeres Highlight immer auf der Gamescom, die Partys immer. Ja. Ja, die Partys sind immer geil.
Ja.
So, dann heißt es eigentlich immer abfeuern, dann kommen da auch immer, man muss auch sagen, Gamescom ist eigentlich immer so eine Woche, wo ich mich drauf freue, weniger wegen der Messe, sondern wegen den Partys und weil dann irgendwelche geilen Stories entstehen.
Ja, das ist wie so ein Klassentreffen, da kommen dann alle zusammen irgendwie.
Beispiel, Noriax fliegt zu Unrecht aus dem Club, weil Trimax ihn ins Gebüsch wirft. So völlig dumm. Völlig, völlig dämlich, alle drehen frei. Und das, was du richtig sagst, das ist wie ein riesiges Klassentreffen.
Ja.
Und alle nehmen sich mal die Zeit, da jetzt mal so hin und dann auch noch die Aftershow-Partys zu gehen. Ich liebe das komplett, weil alle mal da sind.
Ja.
So, man quatscht mit allen mal irgendwie durch, man sieht sich mal wieder, weil natürlich jeder macht seinen Scheiß und jeder, das habe ich auch, das ist so ein Gefühl, was ich auch noch habe. Jeder ist auch nochmal strenger geworden mit seinem eigenen Content. Also das, was ich halt sagt, so, nee, ich kann jetzt nicht, ich muss machen.
Ja.
Ich muss mal lochen. Ist es bei dir auch so? Also hast du auch so das Gefühl, dass du dir mehr Zeit einräumst zu sagen oder dass du eher Art sagst zu sagen, ey, ich will meinen Content machen, ich kann jetzt leider nicht.
Also das nehme ich schon sehr ernst mit dem Content so an sich. Ich versuche natürlich immer wieder auch Phasen zu haben, wo ich sage, okay, da muss der Ausgleich stattfinden, alleine schon wegen Beziehung.
Natürlich,
kann ich jetzt gerade ist zum Beispiel eine sehr heftige Phase. Wir haben jetzt dieses ARK-Projekt und ich streame jetzt im Schnitt am Tag 16 Stunden teilweise. Und wenn das jetzt vorbei ist, dann kommt auch wieder so eine Phase, wo ich sage, da kommt der Ausgleich. Dann gucke ich, dass ich eher so meine 4-6 Stunden am Tag mache, bisschen Beziehung pflege, guck, dass die Zeit wieder nachgeholt wird und dann steht irgendwann das nächste Projekt ab und dann wird wieder abgefeuert.
Meckert auch mal deine Verlobte, wenn du sagst, ah,
oh ja,
Kevin,
da gab's schon gestern,
nicht zu lang.
Gestern, da hing schon die Gardinen auf 12 Uhr, kann man sagen.
Da gibt's
ja
mal eine kleine Rüge.
Die kam schon dann um 0 Uhr ins Zimmer und sagte, das kann doch nicht sein, du bist jetzt schon seit 14 Stunden am Stream, wieso streamst du jetzt noch immer?
Ja.
Da muss ich immer versuchen, dann so, ja.
Ja, ein bisschen beschwichtigen, muss man was Leckeres machen und dann ist wieder gut.
Genau.
Nee, checke, krass. Finde ich aber interessant. Jetzt so zukunftsperspektivisch gerichtet. Wie stellst du dir jetzt so die kommenden Jahre vor als Content Creator? Also, was kann man von dir erwarten? Wo geht's noch hin? Was geht bei G-Time ab?
Also ich möchte auf jeden Fall ganz klar, weil das habe ich jetzt in der Vergangenheit halt nicht so viel gemacht, mich mehr mit Leuten connecten.
Mhm.
Da versuchen so ein bisschen mehr über meinen Schatten zu springen. Mache ich ja jetzt auch, ne? Dass ich schon versuche, mich mit allen möglichen Leuten zu connecten. Man merkt auch so, die Zuschauerschaft, die mag das vor allen Dingen, wenn Crossover entstehen, wo man niemals mit gerechnet hätte.
Völlig geil.
So, und das will ich auf jeden Fall weiter ausleben. Dann habe ich dadurch, dass ich jetzt wirklich gefühlt von diesen 12 Jahren, die ich auf Twitch unterwegs bin, ich sag jetzt mal 11,5 Jahre, nur zu Hause gegangen habe, als sehr viel verpasst. Mhm. Das heißt, ich will viel mehr erleben, die Leute mitnehmen, wie ich Dinge erlebe.
Ja.
Zum Beispiel Auslandsreisen. Ich war zum Beispiel noch nie weit weg, ne? Also,
das war das Weiteste, wo du warst.
Also, das Weiteste, wo ich war, ja. Mallorca-Urlaub.
Ehrlich?
In Spanien, ja. Ansonsten gab es noch Dänemark, Frankreich, Spanien, ja, Niederlande, Belgien, mhm, und dann wird es schon dünn.
Immer Nachbarländer.
Ja, immer Nachbarländer. Also ich war noch nie wirklich richtig weit weg. Und das ist sowas, wo ich mir auch gedacht habe, so, das will ich auch sein. Ich will die Leute mitnehmen, wie ich jetzt die Welt für mich nochmal erlebe und entdecke. Ich kriege die Möglichkeit, ja, gerade durch Twitch, das ist ja ein unfassbares Privileg, das voll alles so in dem Volumen machen zu können. Und dann will ich die Leute einfach mitnehmen und teilhaben lassen, wie ich Dinge erlebe.
Ey, voll geil, mach das. Ja. Ey, Kevin, mach das. Ich kann mir da auch richtig geil vorstellen, dass du dann quasi irgendwie so rumreist und so Essen around the world so das, mit
genau,
einem Livestream machst. Das
genau,
ist doch ultra
genau
geil.
Das ist
da auch kannst du
auch
noch irgendwelche anderen Streamer mitnehmen. So, dass ja ihr zusammen irgendwie Content macht und ihr checkt dann einfach, ich weiß, ihr seid, you name it, in Thailand. So, mhm, und macht so IRL-Stream mit Thailand, wie ihr so irgendwelche geilen Fußball so ausprobiert, ist doch geil.
Ja, ja.
So als Live-Fassung habe ich das bisher noch nicht so gesehen.
Ja.
So, daher, let's go for it.
Da
was
wäre
so dein
drauf
erstes Land, wo du sagst, okay, das interessiert mich jetzt hauptsächlich, da würde ich voll gerne mal hin. Alleine so aus dem kulinarischen Background vielleicht.
Das hat Chef Strobel letztens schon mal angesprochen, dass er auch da Bock drauf hätte. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, Japan. Das
ja
ist eine riesen Kulturküche. Da hätte ich richtig Bock drauf, das mal abzuchecken.
Wenn du jetzt deine Top-Küchen, so Weltküche, was so dich so interessiert, auflisten würdest, das ist bei dir nochmal spannender mit dem Koch-Background, welche wären's? Also was ist so deine Lieblingsküchen? Sag also mal, vielleicht wenn es dir...
Top 3?
Sagen wir Top 3, ist spannender.
Okay, also auf Platz 1 ganz klar, als großer Pasta-Liebhaber, italienische Küche.
Geil.
Ist eine super geile Küche, schön viel frische Zutaten. Mhm. Die Gerichte sind auch nicht zu komplex, das macht ja die italienische Küche aus, dass sie so ein bisschen minimalistisch ist, aber halt Wert auf hochwertige Zutaten legt und ja, Pasta-Fan.
Ist es auch die, die du am liebsten kochst?
Ja, ich koche schon sehr gerne italienische Küche, ja. Mhm. Dann auf Platz 2 würde ich auf jeden Fall alles so, was in die asiatische Richtung geht, nehmen. Und Platz 3, muss ich sagen, bin ich jetzt noch nicht so krass bewandert, aber da will ich mich auf jeden Fall mehr jetzt für interessieren und begeistern und auch ausprobieren. So türkische Küche.
Ultra geil.
Ja, viel ey mit frischen Kräutern und so. Das lieb ich ja so mit Gewürzen und Kräutern. Da kannst du halt so viel mitmachen. Das ist Wahnsinn.
Die türkische Küche, das muss man sagen, das kriegen die Türken machen alles möglich erstmal.
Ja.
Die Türken, küchemäßig, die hauen die Gewürzschelle vollkommen ja rein, aber die machen es richtig, richtig ja geil. So, das ist so, du gehst türkisches Restaurant, so dann erstmal, servicemäßig ist immer geil. Und dann kriegst du hier das und die Soße und hast du nicht gesehen. Und wenn du so richtig türkisch essen gehst, und ich rede jetzt nicht irgendwie von so Dönerladen oder so, sondern so richtig geil, du kriegst, keine Ahnung, Iskender, hast du nicht gesehen. Boah, Junge, du kriegst so eine Geschmacksschelle. Und ich denke mir so, in Europa ist es ja schon so ein bisschen, so in Westeuropa wird es wahrscheinlich so angepasst sein, so richtig mal in die Türkei reisen und da durch die Restaurants gehen, muss doch ultra abfeuern.
Ja, ja, also die meisten verbinden auch türkische Küche mit Döner, Lahmacun oder so.
Yeah.
Aber die haben ja unfassbar geile Suppen und andere Gerichte. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich Bock hätte. So, das auch mal so ein bisschen an die Leute zu bringen, zu zeigen, so ey, guckt euch mal an, was das für eine fantastische Kultur ist, was die für eine schöne Küche haben. Das ist einfach viel mehr als das, was du jetzt hier bei uns in Deutschland um die Ecke im Dönerladen geboten kriegst. Da steckt einfach viel, viel mehr hinter.
Natürlich, klar. So, sicherlich. So, daher, ich glaube, alleine aus kulinarischen Aspekten immer so eine Reise zu machen, ist dann nochmal viel, viel geiler.
Ja.
Was wäre nach Japan noch so ein Ziel, wo du sagst, so.
Ja, zum Beispiel Türkei, einfach
Istanbul
mal
richtig.
Ja, genau,
einmal
also mal richtig da, richtig die Küche auschecken.
Geil.
Oder ich könnte mir Amerika, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber
ja,
Amerika allgemein
ja
so, da gibt's ja auch, da hat ja Bernd Zehner jetzt so eine Serie gemacht, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Ja, klar, der macht ja auch noch ein Restaurant irgendwie dazu.
Genau,
und
genau,
so.
Und unfassbar interessant, also alleine, was man da gesehen hat für Läden, das ist, ich finde das so krass, wie sich das alles unterscheidet und du lernst dann halt so viele verschiedene Dinge, wie du Gerichte zubereiten kannst, kennen, das ist total geil.
Warst du schon in dem Restaurant, was der jetzt aufmacht dazu?
Nee, tatsächlich noch nicht,
das
aber es haben schon
Wiesbaden
ganz viele
so
Leute gesagt, ey, du musst das mal, du musst am besten im Livestream, fahr da hin und check das aus.
Weil ich würde es auch voll gerne da mal auschecken, einfach nur aus dem Aspekt, ich war ja jetzt im Herbst mit Rezmann und noch zwei Homies waren wir in den USA,
mhm,
so ein bisschen unterwegs. So gerade auch Texas die Ecke.
Okay, und habt ihr da auch viel getestet zu essen?
Ey Kevin, ich schwöre dir, du würdest das da lieben, Junge. Da kannst du so abfeuern. Wir haben uns natürlich dumm und dämlich gefressen. Jeder kommt mit 5 Kilo mehr und wieder nach Hause. Aber das ist, wir haben so richtig American Barbecue. Und es ist richtig, es ist massig, ne? Es ist so richtig, boah, die Vollkeule, die du dir reinfeuern kannst. Aber man muss wirklich leider sagen, es ist leider todesgeil. Leider sehr fleischlastig. Also, Veganer haben nicht wahnsinnig viel Spaß, so Veganer, Vegetarier haben nicht wahnsinnig viel Spaß, so in so Ländern wie USA. Man muss sagen, ich glaube, du bist als Vegetarier und Veganer echt gut aufgestellt oder situiert, wenn du so in Westeuropa aufwächst.
Mhm.
So, das finde ich, also das ist so, hier hast du echt noch gute Möglichkeiten. Ey, fahrt mal irgendwie in die USA. Nur schwierig.
Ich glaube, da musst du eher in so Großstädten wie New York oder so sein, aber dann ist es ja auch preislich schon schwer.
Ja, natürlich, klar. Aber ich glaube, so Lifestyle-mäßig wäre dann ja wirklich in diesen krassen Metropolen. So, ich habe mal so geschaut, was auch so in so typischen Supermärkten in den USA so für frische Lebensmittel, was da die Preise sind, das ist immens.
Ja.
So, das ist so teuer. Und ich glaube, das ist auch so das große Problem in den USA, dass sie halt... dass es so teilweise günstiger ist, einfach außerhalb zu essen, anstatt selber zu kochen.
Ja.
So. Bist du jemand, der noch selbst viel, viel bestellt und so, oder kochst du alles immer selber?
Nee, bestellen habe ich jetzt komplett abgestellt, alleine wegen der Diät, weil das war mit einem Problem. Und dadurch, dass ich jetzt diese Clips mache, diese Kochclips, tue ich fast täglich eigentlich frisch kochen. Es macht mir auch, es erfüllt mich sehr. Also ich könnte mir nicht vorstellen, im Restaurant zu arbeiten. Das haben mich auch schon häufiger Leute gefragt. Und da habe ich gesagt, das Problem im Restaurant ist, du hast dann da so deine Karte. Ja, nach Saison wechselt die teilweise, aber du kochst dann über Monate immer dieselben und selben Sachen. Und hast dann nur, wenn vielleicht Events sind, wo mal was Spezielles gemacht wird. Und jetzt mit den Kochclips, ich kann mich da voll frei austoben. Wenn ich Bock habe, morgen irgendwas mit Garnelen zu machen, dann überlege ich mir was. Wenn ich übermorgen Bock habe, irgendwie, weiß ich nicht, einen Gulasch zu machen und abzufeuern, dann mache ich einen Gulasch.
Hat man als Koch nochmal einen viel strengeren Blick darauf, wenn du so ein Restaurant besuchst, wie Gerichte gemacht sind oder wie Essen gemacht ist? Dass du halt sagst, so, du achtest penibler auf beispielsweise Anrichtung und... Wie die Gerichte so hergestellt sind, als jemand, der jetzt so einfach normal so hin existiert und nicht diesen Kochblick drauf hat?
Also du erkennst schon sehr viel, das merke ich jetzt bei mir selber, also Convenience-Produkte, da merkst du schon sehr schnell, wenn du jetzt eine Soße isst oder so, ob das jetzt wirklich komplett selbst gemacht ist oder ob das jetzt mit Pulver gemacht ist.
Ja.
Wenn ich jetzt in so einem Livestream Restaurants teste, wie ich das jetzt zuletzt in meiner Foodtour gemacht habe, dann achte ich da schon sehr stark drauf, weil das ist ja auch so ein bisschen die Erwartung der Leute, dass sie wirklich von mir ein Feedback wollen, ist das vernünftiges Essen, was ich da geliefert kriege oder nicht.
Ja.
Wenn ich jetzt so privat essen gehe, dann sage ich ganz ehrlich, interessiert mich das nicht, dann achte ich einfach nur drauf, ob es schmeckt.
Ja, okay,
fertig,
okay,
aus.
Okay. Aber hast du halt nicht so Momente, wo du so merkst, ah, hier, die Sau hat gefuscht? So irgendwie so.
Ja, doch, das merkt man schon manchmal.
Ja, geil.
Es gibt auch Sachen so, die fühle ich dann einfach nicht. Ich habe hier um die Ecke einen Lieblingsladen, die machen leckere Burger.
Mhm.
Die hauen immer Rucola auf den Burger. Da, ich habe schon mit dem Chef öfters Kontakt gehabt und habe ich auch einmal zu ihm gesagt, wer von euch hat sich eigentlich diese Scheiße einfallen lassen, da Rucola auf den Burger zu hauen? Ich fühle es einfach nicht.
Was ist genau das Problem mit Rucola? Ist es so ein bisschen bitterer? Oder
ja, Rucola hat ja so einen nussigen Geschmack und das sind so einzelne Blätter. Ich finde das grauenhaft auf dem Burger, weil du kannst den dann halt einfach nicht vernünftig essen, weil überall fallen diese Blätter weg.
Mhm.
So ein Eisbergsalat, wenn du so eine,
geil.
Da hast du ja so ein Riesenblatt, das legst du drauf, da kannst du geil von abbeißen, aber im Rucola, das ist immer eine riesen Sauerei.
Ich finde Eisbergsalat sowieso besser Salat. So.
Auf jeden
das
Fall.
Das ist ja Common Sense. Was wäre der G10 Burger, wenn du jetzt einen eigenen Burger quasi kreierst, was gehört auf diesen Burger auf?
Boah, ich würde es ganz klassisch machen, so Cheeseburger-like-mäßig.
Aha.
Halt, ja, Fleischpatty, geilen Käse, Cheddar, bisschen Gewürzgurken, Ketchup und eine eigene Burgersoße und das, also ich mag es so am liebsten, also schön
und
dezent.
Und abfeuern. Wann können wir das eigene G-Time-Kochbuch erwarten?
Boah, ja, ist eine Frage, die sehr oft gestellt wurde. Bin ich zusammen mit meinem Bruder dran. Wir machen jetzt eine Internetseite, halt ich persönlich für besser, weil die kann ich immer updaten und kann da immer neue Rezepte veröffentlichen und alles. Und Kochbuch ist immer, ich weiß nicht, ich selber fühle es nicht so, wenn ich eins in der Küche habe. Da muss man immer aufpassen, dass da keine Soße drauf tropft, ja, oder sonst was. Und ich denke jetzt so eine Internetseite, die man auch für Tablet und Handy macht, da können die Leute dann ganz easy sich ihre Rezepte raussuchen. Also da ist auf jeden Fall was
ist
in Arbeit.
Ist das eine Exclusive-Info gerade oder hast du die schon erzählt im Stream?
Ich habe in meinem Stream schon gesagt, dass wir sowas in die Richtung machen wollen. Ach, aber
ja. Ich finde die Idee cool.
Ja, also da ist auch alles gesammelt jetzt so mit Social Media. Ich habe das sehr häufig, dass die Leute dann kommen, kannst du mal das Rezept machen, kannst du mal das machen. Und dann habe ich das schon längst. Aber sie finden es einfach nicht, weil du kannst es sehr schlecht alles sortieren.
Das kannst du ja dann auch in dieser App so voll geil aufbereiten, dass du noch ein Video dazu verlinkt hast, genau, wie du die einzelnen Prozesse gemacht hast und so. Das ist ja todesgeil. Ein Thema noch, was ich hier sehe, ich gucke so ein bisschen in deiner Wohnung rum und es ist alles sehr viel Game of Thrones gebrandet.
Ja.
So. Was ist da die Faszination hinter bei dir?
Bei Game of Thrones?
Ja, ja.
Boah, ich mag halt einfach dieses Fantasy-lastige, ne? Mit, weiß ich nicht, Drachen und ich bin auch ein riesen Herr der Ringe-Fan.
Mhm.
Ja, und.
Ist das so, ist das dein Lieblingsfranchise, so würdest du sagen, Game of Thrones, oder ist es schon Herr der Ringe?
Also ich würde da eher Game of Thrones nehmen. Mhm. Ist eine Serie, die ich auch einfach mit einer schönen Zeit zusammen mit meiner Verlobten verbinde, weil wir haben halt zusammen immer alle Staffeln geguckt und auch wenn dann die neuen Folgen kamen und ja, sie ist auch ein Riesenfan. Und
würdest du sagen, dass die Serie scheiße geendet ist oder bist du eigentlich ganz zufrieden damit?
Ja, mit dem Ende war ich nicht so zufrieden.
Ehrlich?
Ja, ich bin auch einer von den Verfechtern, die sagen, dass das nicht so gut war.
Ich sag, das Ende war okay, es war zu schnell gepaced.
Ja, also das, also vor allem der Höhepunkt, der war einfach zu schnell over, so diese Riesenschlacht. So.
Ja.
Das wurde sehr lange drauf hingearbeitet und dann war auf einmal ruckzuck irgendwie so alles schnell durch.
Aber was war denn damals der Grund, weswegen die das so husch husch schnell erledigt haben?
Boah, ich weiß es
nicht.
Warum
wollten die das eigentlich so, warum haben die sich die Zeit gelassen, sind die doof?
Die hatten irgendwie Folgen, da hat man sich gedacht, okay, die wollen jetzt noch so gut es geht viel mitnehmen.
Ja, klar.
Und dann gab es Folgen irgendwie, wo man sich dann gedacht hat, so, das ist viel zu schnell alles abgehandelt.
So, das ist doch übelst der Epos, so, es ist alles riesig. Und so die letzte Staffel, und ich verstehe nicht den Grund, weil ich glaube, also an der Kohle kann es ja nicht gescheitert sein. Sie haben da schon
weniger.
So viel Geld reingefallen, da können wir auch sagen, ja komm, jetzt, wir machen hier die letzte Staffel von einer der krassesten Serien, die es jemals gab. Da können wir jetzt auch nochmal richtig für die letzte Staffel übel einen abfeuern, aber haben es dann einfach nicht gemacht.
Ja.
Was ist deine aktuelle Serienempfehlung?
Stranger Things.
Heftig,
bin
oder?
Bin ich ein riesen Fan von,
Fand ich richtig geil.
Ja.
Zufrieden mit der letzten Staffel?
Ja, ich finde das Ende total geil, vor allen Dingen.
Das
also,
ist auch ein super Ende.
Ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden.
Nein, gar nicht. Aber du müsst ja nicht sagen, was passiert.
Nein,
aber
nein, ich meine nur, es wird ja sehr offen gehalten. Also die Regisseure lassen den Leuten auch so ein bisschen den Spielraum, dass sie sich selbst teilweise vorstellen können, wie jetzt das Ende von welcher Figur ungefähr weitergeht. Und aber das finde ich einen sehr, sehr guten Zug. Dass
das mochte ich auch voll gerne.
Ja.
Dass man einfach sagen kann, so, wo sie ja gesagt haben, ja, glaubt einfach das, was ihr, wie ihr es am liebsten hättet, und das ist euer Ende.
Ja, genau.
Finde ich voll geil.
Finde ich auch
weil
sehr gut.
Weil den Ansatz hat irgendwie noch nie jemand so richtig gehabt.
Mhm.
So einfach für sich sozusagen, okay, Stranger Things ist irgendwie so, die ist eure Serie, so macht am Ende draus, was es ist, weil es ja auch irgendwie alles diese Basis hat mit diesem Dungeons and Dragons Flavor.
Genau.
So, und dass sich da viel rumdreht. So, und jeder schreibt so seine eigene Geschichte. Ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber irgendwie ist es auch cool.
Ja, finde ich auch gut gemacht.
So, finde ich irgendwie geil. Und ich sag, viele haben ja gemeckert so über das Ende.
Ja.
Aber die Leute meckern immer über alles. Aber ich fand's eigentlich geil. Ich sag's so davor, ich sag ehrlich, vielleicht ein oder anderes Tränchen im Auge. Weil es war, die haben es schon sehr, sehr krass aufgearbeitet. Aber das Ende war schon schön, oder?
Ja, ja.
Hast du die Doku dazu gesehen?
Nee, noch nicht, leider.
Ey, zieh dir die rein, die ist
richtig kurz
geil.
Danach ging jetzt unser ARK-Projekt los und
ja, okay.
Da ist so ein bisschen lebenstechnisch alles ein bisschen schwieriger geworden.
Weil die es nicht gesehen haben, es gibt noch so eine zwei-Stunden-Doku, wie sie die letzte Staffel gedreht haben. Bruder, wenn du da guckst, was
das
sie
wird
da,
schon völlig irre
ey,
sein.
Was sie für einen Aufwand hatten. Ich glaube, die haben irgendwie über, ja, einfach so über 2,5 Jahre so durchgedreht, das ganze Ding. Völlig krank. Und was die halt auch auffahren.
Ja.
So, wo ich das schon davor bin und so, boah, für den Aufwand, boah, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das ist riesig. Auch immens, wie viele Leute damit gearbeitet haben.
Ja.
Könntest du dir selber auch vorstellen, so mal irgendwie, also, was waren so deine Kindheitsträume, was du gerne mal so machen würdest? So, hättest du dir vorstellen können, irgendwie mal selber so, so ein Autor zu sein von so Fantasy-Sachen oder sowas?
Nee, also als Kind war eher so, ich wollte immer Astronaut gerne werden.
Ach, ehrlich?
Ja, das war so eher so der klassische Traum, aber ja, und ich war auch kochbegeistert, muss ich sagen, schon als Kind so. Ja, da habe ich mich auch schon für interessiert.
Hat man so Kochvorbilder, so aus dem Fernsehen heraus, so irgendwelche Fernsehköche oder sowas? So, dass der kleine Kevin da irgendwie bei so, so Horst Lichter oder Johann Larfer geguckt hat und sich gesagt, ey, voll geil, bin ich auch.
Ja, ich habe mir schon gerne so auch dieses typisch, was man sich angeguckt hat, Jamie Oliver, Gordon Ramsay oder so.
Ja,
aber ich würde jetzt nicht sagen, die waren direkt Vorbilder, sondern ich habe halt so gerne geguckt, wie bereitet der Koch das Gericht zu und wie bereitet der andere Koch das zu. Mhm. Weil du lernst dann halt verschiedene Techniken und dann tust du so ein bisschen für dich deinen eigenen Stil damit finden.
Bewertet man sowas auch für sich, so, so wenn man so Fernsehköche sieht und sagt so, ja, der ist jetzt Fernsehkoch, aber so krass ist der eigentlich gar nicht?
Oh,
oder willst du schon sagen, oh, die sind schon alle gut?
Ja, also ich bin da immer so, das ist auch so ein Ding so in der Gastronomie, dass Leute immer so, ja, ich kann alles besser als andere so ungefähr. Ich gehe da eher so mit dem Gedanken immer dran, dass ich eher überlege so, was kann ich von dem anderen lernen?
Mhm.
Wie man was zubereitet, weil das, ja, viele Wege führen nach Rom, ne? Jeder hat da so seine eigenen Techniken und die probiere ich dann gerne aus und wähle dafür für mich so die beste Technik dann aus.
Das ist eine sehr gute diplomatische Antwort, weil ich sehe es immer bei Bernd, weil Bernd feuert immer komplett ab.
Ja?
Das ist immer so, ja, der ist, so geil ist der nicht. So, das ist so richtig geil, das ist immer so richtig bad auf die Leute.
Okay.
Der hat immer so voll den Ansatz von wegen so, ja. Bei Bernd, was du gerade sagtest, so dieses, so, dass Köche manchmal das Ding haben, dass sie sagen, ja, ich könnte sowas besser. Bei Bernd habe ich immer das Gefühl, dass er sagt so, ja, ja, krieg ich besser hin. Ich bin aber auch irgendwie witzig.
Ja.
So, solange man das doch irgendwie sympathischer packt, finde ich das vollkommen fein. So, was können wir noch aufgreifen? Was wäre noch interessant? Ah ja, du hast vorhin was angesprochen. Mit Papa Platte.
Den Beef,
ja. Was geht da ab? Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, aber ich weiß nicht mehr. Was war die Quintessenz?
Ey, das war relativ weit am Anfang. Also Kevin und ich haben ja zur selben Zeit so auf Twitch, kann man sagen, fast schon losgelegt.
Ja.
Und ja, es war halt so, wir waren so, also wir haben uns beide gekannt, hatten uns so auf dem Schirm und waren so ein bisschen wie so Konkurrenten. So. Mhm. Beide hatten so im Schnitt dieselben Zuschauerzahlen. Und das war dann damals, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon so ewig her, da haben wir beide gestreamt und ich glaube, bei ihm im Stream ist Unge gekommen, hat ihn dann so kennengelernt durch diese Madpack-Sache, die hat er ja früher viel gespielt.
Ja, ja.
Und ich bin in Craft Attack gekommen und dann haben wir uns immer so ein bisschen angebieft, so wer von beiden so erfolgreicher ist. Er sagt das heutzutage aus, das ist so ein dummer Beef gewesen, also wirklich so absolute Kinderkacke. Und
aber wart ihr dann beide ernsthaft so?
Ja, ja, wir haben uns so richtig gerantet auch gegenseitig. So ein bisschen.
Scheiße,
er hat immer so versucht, mich so zu triggern.
Ja.
Und ich bin dann im Stream drauf eingegangen. Und so. Aber es ist halt so, wenn wir heute so miteinander rüber reden, lachen wir selbst drüber, wie dumm das war.
Aber auch ist so ein bisschen jüngerer Kevin. Ich glaube, der war so ein bisschen.
Ja, ja.
Der war so Ragebaiter-mäßig.
Ja, wir hatten auch so beide immer dieselbe Strategie. Paluten hat ja zu der Zeit auch gestreamt und der hat dann so seine Minecraft-Projekte gemacht, hat dann immer so bis 22 Uhr gestreamt und wir haben dann immer länger gestreamt, damit die Zuschauer, die dann nichts zu gucken hatten, bei uns in den Stream gekommen sind.
Ja, klar.
Sondern ich weiß gar nicht, dann irgendwann war ja der 30-Tage-Stream und da meinte dann Simon zu mir so, ja, Papa Platte wird gern vorbeikommen, hättest du da ein Problem mit, weil ihr habt ja irgendwie Beef gehabt, so, ne?
Ja.
Und da habe ich mir damals schon gedacht, so, das war schon so eine Einstellung von mir, habe ich gedacht, ich will niemanden irgendwie eine Zukunft oder so verbauen.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, nee, gar kein Problem und so. Bin ich auch super froh drüber, dass ich da so offen war, weil wir sind dann abends weggegangen, ein Trinken und da ist dann auch so die legendäre Geschichte um den Moskau Mule entstanden. Kannst ja Kevin einfach mal fragen.
Ja, er sagt auf jeden Fall immer, dass Moskau Mule eines seiner Lieblingsgetränke
ist.
Ja,
genau.
Weil ich
habe eine Bar gehabt in Hamburg, die also meine Verlobte kam für ein paar Tage zu Besuch, weil wir waren ja 30 Tage bei Simon.
Ja,
er hat ja eine riesen Villa gemietet und dann gab es ein Freundinnenwochenende. Und da waren wir dann unterwegs und haben dann diese Cocktailbar gefunden und dann habe ich immer wieder, wo ich dann zurück war, gepusht, so, ey, wir müssen mal saufen gehen.
Yeah.
Wir müssen in die Cocktailbar. Die haben unfassbar geilen Moskau Mule. Die haben richtig geilen Moskau Mule. Und da sagten die schon die ganze Zeit so, ey, was ist mit eurem Moskau Mule? Es war so verrückt. Da sind wir sogar noch mit Revi, der war ja auch da.
Ach,
sind wir
Scheiße.
Losgezogen. Jetzt kommt das Geilste. Dann sind wir auf den Kiez gegangen.
Yeah.
Und du glaubst nicht, wen wir da random getroffen haben. Einfach Hand of Blood. Und sind mit dem losgezogen.
Ja, weil ich glaube, wenn ich mich jetzt recht, das müsste die Zeit sein sogar, weil Mina also Tamina.
Ja.
Die ist ja ursprünglich Hamburgerin.
Ja.
Und wahrscheinlich war das zu der Zeit, wo, weil das war auch da, wo ich Max das erste Mal kennengelernt habe, als Simon nach Hamburg gezogen ist. So, das war so, keine Ahnung, da war Simon, hat er vielleicht eine Woche da gewohnt.
Ja.
Und ich komme ja ursprünglich auch aus der Ecke da. So, da habe ich Simon mal besucht und dann, ja, wir gehen heute Abend mit Head of Blood raus. So, ich hatte gar kein Gefühl für Max. Ich weiß, dass Max und ich uns damals auch noch nicht so gut verstanden haben. Jetzt mittlerweile, das ist so Jahre später, ist alles geil. So, aber da waren wir mit ihm auch auf dem Kiez unterwegs. Junge,
wir haben ihn auch völlig random getroffen, das war gar nicht geplant.
Voll geil.
Wir sind einfach auf den Kiez gegangen und auf einmal treffen wir den. Und dann haben wir gesagt so, ey komm, lass mal in diese Cocktailbar gehen. Da haben die aber gerade zugemacht.
Welche ist denn das?
Boah, ich weiß gar nicht mehr. Also die war, also ich weiß, der Besitzer, der hat irgendwie 20 Jahre Erfahrung gehabt. Der hat auf Schiffen und allem gearbeitet.
Ja.
Und da habe ich auch das erste Mal einen richtigen Moskau Mule in meinem Leben getrunken. Weil ich habe den schon vorher gerne getrunken, aber der wird ja eigentlich original in so einem Kupferbecher serviert und allem drum und dran.
Genau.
Und da musst du unten in so einen Keller rein, wie, ne? Und da, also super geile Location. Als wir mit Papa Platte da waren, ey, wir sind so sturzbetrunken zurückgekommen. War auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte.
Ich kann euch den, kenn ich den Laden? Finde jetzt nichts, also der Elbschlosskeller wird es nicht sein. boah, fällt mir gerade eine Cocktailbar ein. Ich bin zu wenig in Cocktailbars gewesen. Ich war immer nur so.
Ich könnte auch nicht mehr genau beschreiben, wo das war. Ist ja schon ewig her, wo ich in Hamburg
das
war.
Das würde mich voll interessieren jetzt, ey, welche Ecke das war.
Vielleicht weiß es ja irgendwer anders noch.
Ey, wenn jemand eine geile Cocktailbar kennt in Hamburger Kiez, ich will dahin. Eigentlich, weißt du, bist du auf der Polaris-Messe?
Dieses Jahr jetzt?
Ja,
oder?
Ist es
also
geplant?
Bis jetzt habe ich da noch nichts geplant, aber wenn da ja, was kommen sollte, ich wollte dieses Jahr alles mitnehmen, was geht.
Ja, weil Polaris-Messe ist, dann müssten wir das eigentlich mal abfeuern.
Okay.
Vielleicht finden wir diese Bar wieder und dann gehen wir dahin.
Das wäre eigentlich. Halten wir jetzt fest.
So, das ist jetzt der Deal.
Wenn ich auf die Polaris gehe, dann werden wir da zusammen
gehen. Boah, das wäre eigentlich geil. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, aber ist auch erst Januar. Ich glaube, die Bookings gehen jetzt erst demnächst so richtig los.
Mhm.
Weil letztes Jahr zumindest nicht auf der Polaris, ich glaube, zur Polaris war ich auch in den USA gerade. Ich glaube, ich konnte gar nicht. Aber das würde ich machen. Das finde ich geil.
Geil.
Sowieso Hamburg, Liebe, nur Liebe für die Stadt. Sau gerne. Würdest du für immer so in Gelsenkirchen bleiben oder könntest du auch vorstellen, noch woanders hinzugehen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment geht ja alles steil hoch.
Mhm.
Und ein Traum von mir ist auf jeden Fall irgendwann mal ein eigenes Haus.
Natürlich, geil.
Und
ja,
dann vor allen Dingen auch in einer etwas ruhigeren Gegend. Ich bin da komplett unabhängig. Also, ich würde mir einfach, egal wo in Deutschland, einen super schönen Fleck raussuchen, wo ich mir vielleicht ein schönes Haus holen kann. Brauche ja nur eine gute Internetleitung und dann kann ich abfeuern.
Aber du bist nicht ursprünglich Gelsenkirchen.
Nein, ich komme ursprünglich aus Leverkusen.
Ah, du bist Leverkusen?
Ja, ich bin 18 Jahre in Leverkusen-Rheindorf aufgewachsen.
Ach du Scheiße. Was sind die Erinnerungen daran? Ist es eine coole Jugend gewesen? Oder wie ist es in Leverkusen aufzuwachsen?
Boah, also ich sag mal so, ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit.
Geil.
So. Also meine Eltern, die, Rheindorf unterteilt sich sowieso nochmal in Nord und Süd.
Mhm.
Nord sagt man eher so, da wohnen so die Leute, die sich gern prügeln,
ja,
und alles. So, ist ein bisschen
Heckmeck.
Ja, ein bisschen Heckmeck. Und Süd ist dann eher so, da sind die Families, die da ein bisschen mehr Geld haben, sich ein schönes Haus holen und so. Meine Eltern haben da ein Rheinhaus gehabt. Und ja, da bin ich sehr gut aufgewachsen.
Wohlbehütet in der Süd.
Genau.
Wie war Schulzeit?
Ah, ich war faul.
Warst du gut in der Schule?
Nein, alles andere als gut.
Ich auch nicht.
Das Ding ist halt, ich komme ja aus der Zeit, wo World of Warcraft rauskam, genau da.
Ach, bist du auch so richtiger WoW-Ultra-Gewesen?
Ja, da war ich sehr, sehr tief drin.
Boah,
also, das hat
Scheiße.
Meine Schule schon sehr ruiniert.
Das, ich glaube auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, WoW hat
viele Zukunften zerstört.
Hat bei vielen wirklich ordentlich was versaut in den Noten. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hatte nicht auch einen gewissen Impact bei mir. Safe, genauso. Bei mir genauso. Nee, was war dein Lieblingsfach damals in der Schule?
Malen, also Kunst.
Fand ich auch geil. Pass auf, bei uns gab's Haushaltslehre, also auch Kochen und sowas.
Ja.
Ey, ich war da gigascheiße drin. Das ist keine Lüge, ja. Das ist wirklich eine Anekdote. Ich habe eine 4- im Kartoffelschälen bekommen. Wir wurden das bewertet in so einzelnen Prozessen. Ja, Henke, Kartoffelschälen, 4 minus, das ist gar nichts.
Aber ist auch crazy, dass man fürs Kartoffelschälen bewertet wird.
Ja, ey. Ey, hat die mich gepickt fürs Kartoffelschälen, ey, richtig scheiße. Ich dachte eigentlich, boah, geil, Haushaltslehre, da schreibe ich mich rein. Das waren so Wahlpflichtkurse bei uns, mhm. Weiß nicht, ob ihr das in NRW auch hattet. Aber in Schleswig-Holstein gab es so Wahlpflichtkurse und dann konnte man sich so Fächer aussuchen. Ich dachte, boah, geil, Haushaltslehre, Kochen und so, ist doch geil, wenn man es kann. Hab ich's gehasst. Ich konnte das gar nicht. Ich lass mich gerne bedienen, ich lass mich gerne bekochen. Ich versuche auch mehr selber zu machen, aber ich bin absolut beschissen. Deswegen, ich brauche unbedingt die große G-Time-App, damit ich selber was kochen kann. Pass auf, G-Time. Wir machen zum Ende hin, an der jeden Corner, immer das Freundebuch, das Cornerbuch.
Ja.
Ja, und da feuern wir schnell ein paar Fragen ab.
Ja.
So, das geht natürlich los mit der typischen Frage: Name Kevin. Hast du einen Zweitnamen?
Kevin Michael.
Michael, der geht ja doch.
Ja.
Der geht ja noch. Welchen Namen magst du lieber, Kevin oder Michael?
Kevin.
Echt?
Ja.
Weil Kevin hat doch eigentlich immer so diesen gewissen Ruf.
Ja.
Aber bist du zufrieden mit deinem Namen?
Ja, ich bin zufrieden. Ich glaube, ich sehe auch aus wie ein richtiger Kevin. Ich glaube, wenn Leute mich so aus der Entfernung sehen, die werden sich direkt denken, das ist ein Kevin.
Echt?
Glaube ich schon, ja.
Das ist Michael. Kevin, also hier Powerplatte Kevin sieht aus wie Kevin.
Ja, findest du?
Der sieht übelst aus wie Kevin. Ja, klar. Okay. Klar. Nee, Michael finde ich auch passend bei dir.
Ja?
Ja, ich würde auch Michael draus machen. Ist ja für dich jetzt eigentlich auch so eine Ungewöhnung, weil jetzt beispielsweise so Willi und so, die nenne ich einfach G.
Ja, genau.
Ist das geil oder ist...
Also den Namen hat ja Trimax ins Leben gerufen.
Ja, yeah.
Der hat am Anfang immer, also am Anfang Gamers Time, dann G-Time und dann irgendwann hat einfach er gar keinen G. Bock mehr gehabt, hat einfach nur G gesagt. Ich sag mal, der Name hat auf jeden Fall Style.
Ich finde das geil.
Die
ja,
Leute
ja.
kommen auch immer in den Stream, schreiben, hey G, hey
yo,
G.
Ne?
Yo, G.
Finde ich eigentlich dope. So, musst ja. du das eigentlich beibehalten. Wann hast du Geburtstag?
25. Juli.
Juli, das ist es, nee, Zwilling ist es nicht. Ist das schon Löwe?
Ja,
ja,
das
guck
ist
mal.
Der Löwe.
Ja, hab ich drin. Bist du so in diesem ganzen Horoskope-Ding drin?
Überhaupt nicht.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Was sagt man über Löwe? Schreibt es in die Kommentare, ich habe keinen Plan. Dann haben wir immer noch eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Was ist dein Lieblingsschimpfwort/Beleidigung?
Beleidigung ist ja eh ganz schwieriges Thema bei mir.
Wieso?
Ja, weil ich eigentlich ungern Leute beleidige.
Ja, okay. Nee, aber jetzt sag mal die Situation. Wir machen jetzt ein kleines Gedankenspiel draus. Typ völlig unbeteiligt auf der Straße, kommt zu dir und tritt dir ins Schienbein. Was sagst du zu dem?
Bist du bescheuert, du Vollidiot?
So, der Vollidiot.
Ja.
Auch ein guter Klassiker. Ja. Nimmt man so mit. Ich sag mal, viele fahren immer mit dem klassischen Hurensohn. Der Wichser. Das finde ich witzig. Da habe ich die Clips gesehen. Ich habe das Gefühl, die Jungs stacheln dich immer so ein bisschen dazu ab, sowas abzufeuern.
Ja, die
ne?
feuern das. Gestern gab es die Situation in Ark.
Ja.
Da hat Trimax im Eli seinen Schrank rumgewühlt, wo seine Sachen drin sind. Und dann meinte Eli zu ihm so: Ey, wieso gehst du da an den Schrank? Und Max ist ja so, manchmal ist er schon so ein bisschen rattig, sage ich mal.
Ja,
er hat dann
ja,
versucht
klar.
so: Ja, G-Time hat mir gesagt, schaff den Schrank. Und dann habe ich gesagt: So, Junge, willst du mich verarschen, Max? Ich hab dir nie gesagt, dass du an diesem Schrank darfst. Dann waren wir am Diskutieren. Yeah. Er wollte die ganze Zeit sagen, ich war's. Und irgendwann habe ich gesagt: Halt's Maul, du Oger.
Aber ist Oger.
Ja, die Leute haben auch drüber gedacht.
Ja,
aber muss man immer sagen: Alles freundschaftlich gemeint.
Ja, ist doch geil. Ist doch perfekt. Was magst du richtig gerne? Es kann alles sein. Vielleicht was man nicht weiß.
Richtig gerne spazieren, auf jeden Fall.
Spazieren, der Spazierflavor.
Ja, der Spaziergang ist es.
Wie lange spazierst du so? Was ist so?
Ich mache ja immer so, ich versuche immer auf 10.000 Schritte zu kommen, so Stunde, anderthalb im Schnitt.
Kommt gut hin, ne?
Ja, da kann man sich auch gut Zeit zum Nachdenken nehmen.
Ja. Bist du so ein nachdenklicher Typ, der viel so.
Ja,
so
sehr viel. Ich würde sogar manchmal sagen, zu viel. Ich mache mir zu viele Gedanken um Dinge.
Also eher so Kopfmensch fast schon.
Ja, ja.
Krass, okay. Was magst du überhaupt nicht? Was sind so Sachen, die du richtig scheiße findest?
Boah, was ich überhaupt nicht mag, ist so, wenn Leute so von Grund auf so, ich sag jetzt mal, so eine negative Aura mitbringen. Wenn ich das Gefühl habe, so, die tun gerne so einen schlechten Vibe verbreiten.
So Abfacker.
Genau, habe ich gar keinen Bock drauf. Bin ich kein Fan von.
Wäre auch geil. wie ihr in diesem WoW-Projekt da eure Truppe so komplett abgefeuert hat, direkt am Anfang.
Aber man muss auch sagen, weil Leute haben auch gedacht, ich weiß gar nicht, hast du das beim Meeting mitgekriegt hier, wo ich zu denen gesagt habe, so, wer hat sich diese scheiß Uhrzeit einfallen lassen?
Ja!
Dass die Leute, die haben gedacht, ich bin auf Serious sauer gewesen, ja, was viele gar nicht gesehen haben, wenn du den Clip von Papa Platte gesehen hast. Ich habe ja so eine Cartman-Mütze aufgehabt, ich habe so Cartman imitiert und hab dann so aus Spaß so diesen Rage, ich will einfach nur WoW spielen.
Ich hab's so
die Leute
gefeiert.
Total ernst genommen, es war eigentlich nur Spaß gewesen.
Wir haben den Buff! Wir sind ja, genau, so komplett abgefeuert und wir hängen da und das ging immer länger. Ja. Und der Nächste mit der Wortmeldung, ich habe mich auch noch hier, ey, pass auf, so und so. Völlig krank. Aber mit WoW seid ihr jetzt erstmal durch, ne?
Ja, ich glaube, mit den Todesminen haben wir unseren Soll erfüllt. War ja sehr unterhaltsam für alle.
Gigantisch. Aber ich fand's halt, es gab ja auch diese eine Situation, wo ihr dann irgendwie Stress hattet, weil dann die Gildenleitung gesagt hat, ey, ihr müsst ein bisschen chillen. So manche Leute checken das nicht so ganz.
Ja, Willi und Eli und Trimax, die immer sehr abgefeuert haben, wenn jemand gestorben ist. Ich habe mich immer so zurückgehalten, weil das ist auch so, das ist so meine Art, ne?
Ich
kenne die Leute nicht, da bin ich immer vorsichtig, aber Willi ist da immer volle Kanne rein. Der sagt so, ist mir egal, ich bin der Assi hier in der Gilde, ich hau hier das F raus, learn to play Noob, wenn einer das ist ja wirklich, 30er ist gestorben, learn to play Noob.
Richtig asozial, ey. Richtig krank.
Das war schon sehr krass, ey.
Was ist dein aktueller Lieblingssong?
Mein aktueller Lieblingssong?
Hast du einen?
Ich könnte jetzt eher Künstler sagen.
Oh, Künstler auch gerne.
Wobei, ich höre gerne, kennst du Medusa? Die machen so Hausmusik.
Ja, doch, klar.
Und von denen gibt es ein Lied, Phone. Das finde ich sehr geil.
Okay, Phone. Das wär der aktuelle Banger, der bei dir in der Rotation läuft. Bist du eher so in diese so elektronische Musik so
ja,
unterwegs?
Ja.
Das ist so dein
Hauptding.
Ist
ja jetzt als Special geplant. Ich bin ja jetzt kurz davor, die 1 Million Follower auf Twitch zu knacken.
Und dann wieder ein DJ
und dann habe ich meiner Community versprochen, dann kommt mal ein Set.
Geil. Würdest du auch so Clubs auflegen und sowas? Hast du sowas
bei? Habe ich tatsächlich in der Vergangenheit sogar gemacht, sogar in größeren. Und könnte ich mir sogar mal wieder vorstellen. Vielleicht.
Ey, Alter, mein G-Time Rave, das wäre doch mal richtig abgefahren. Wäre doch eigentlich geil. Pass auf, G-Time. Ganz zum Schluss ist das hier deine Kamera, da gibst du immer die Weisheit für die Leute daraus mit. Was würdest du den Leuten mitgeben? Einfach so auf den Weg.
Ich würde sagen, einfach offen für alles Mögliche zu sein, den Leuten die Chance geben, das habe ich schon öfters angesprochen, auch mal Fehler zu machen, Fehler zu verzeihen und ja, Content zu genießen und einfach Spaß dran zu haben an dem, was die ganzen Creator hier machen und vor allen Dingen du mit der Corner.
Vielen lieben Dank. Ey, G-Man,
ich danke dir für die Einladung.
Vielen Dank, dass du es mitgemacht hast. Freunde, und wenn ihr den Podcast hören wollt, wir haben natürlich sämtliche, viele mannigfaltige Varianten der Corner. Es gab schon viele, viele Gäste. Könnt ihr das natürlich tun auf jeweiligen Podcast-Plattformen, auf Amazon, Deezer, Spotify. Hast du nicht gesehen? Eine Videovariante in der ARD-ZDF-Mediathek. Wir sind Teil des Funknetzwerks, Jugendangebot von ARD-ZDF. Deswegen habt ihr auch die Möglichkeit, auf dem YouTube-Kanal für unsere Videos die Premium-Funktion zu benutzen. Ist alles werbefrei, weil ihr da schön für bezahlt mit euren Rundfunkbeiträgen. Und natürlich sind wir auch in Videovariante auf Spotify unterwegs. Bewertet da gerne den Podcast, schreibt uns auf YouTube einen netten Kommentar. Schreibt, was für eine geile Sau G-Time ist. Und wenn ihr irgendwas Schlechtes schreiben wollt, dann lasst es sein, weil dann bin ich immer traurig. Bis dahin, abonniert den Kanal, macht's gut, euer Henkmann Schuskowski und ihr kommt jetzt in die Endcard. Tschüss!
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telekaddy.